Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Eins sind auch die subversivsten Kunstströmungen eher selten: feministisch. So ist es auch bei den Dadaisten gewesen. Ab 1916 haben Hugo Ball, Hans Arp, Tristan Zara und andere alles auf den Kopf gestellt, was der Kunstwelt zu diesem Zeitpunkt heilig war. Mit radikaler, satirischer Kompromisslosigkeit. Es gab aber auch die Dada-Frauen, über die man bis heute eher selten spricht. Das Arp-Museum Bahnhof Rolandseck in Remagen räumt damit jetzt auf. Der, die Dada, Unordnung der Geschlechter, heißt eine neue Ausstellung, die erstmals die Werke der Dada-Künstlerinnen gleichberechtigt neben denen der Männer zeigt. Was es da zu entdecken gibt, darüber kann ich jetzt sprechen mit Julia Wallner. Sie ist Direktorin des Arp-Museums. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wer waren denn die Frauen des Dadaismus? Und Sie kennen sich ja sehr, sehr gut aus in dieser Kunstrichtung. Mussten Sie sich nach denen erstmal umschauen oder wussten Sie schon lange, die waren genauso produktiv wie die bekannten Männer?
Also ein Ausgangspunkt für uns war natürlich Sophie Teuber-Arp, von der wir als Arp-Museum natürlich bestens Bescheid wissen und deren Beteiligung an Dada tatsächlich aber immer wieder auch befragt wurde, weil sie ja vor allem durch diesen Tanz im Cabaret Voltaire, also in der Frühzeit Dadas in Zürich, erstmals bekannt geworden ist. Und dann sozusagen ist sie ja in diesem Tanz ja hinter Masken verschleiert mit Pappkarton auf dem Kopf, sodass man also gar nicht ganz genau nachweisen kann oder gar nicht genau sehen kann auf den ersten Blick, ob sie da wirklich hinter dieser Maskerade steckt. Wir wissen aber genauso von Emmy Hennings, die tatsächlich auch in allen Gründungsmanifesten erwähnt wird mindestens. Und Hannah Höch als Berlinerin ist natürlich um nichts weniger bekannt. Und trotzdem sind uns aber ganz viele Frauen begegnet, über die vielleicht noch nicht ganz so viel gesprochen wurde.
Es wurde nicht so viel über diese Frauen gesprochen, was ja vielleicht auch mit den männlichen Dadaisten zu tun hat. Was war denn mit denen los? Wollten die nicht eigentlich auch alle Geschlechterrollen und Konventionen so ad absurdum führen? Also diese titelgebende Unordnung der Geschlechter erreichen?
Also ein Ausgangspunkt von uns war Hans Arps großartiges Gedicht Opus 0, das ja beginnt mit den Worten: Ich bin der Große, der, die, das. Was ist denn da los? Da arbeitet jemand mit allen drei Geschlechtern. Das heißt, da befragt jemand ja ganz offensichtlich Geschlechtlichkeit als Muster. Und es gibt von Raoul Hausmann dieses tolle Zitat: Alles Männliche und alles Weibliche war in Auflösung. Es gibt ein feministisches Manifest von Mina Loy. Also Männer wie Frauen setzen sich aktiv mit der Rolle der Frauen auseinander und auch mit der Rolle der Geschlechter, forderten ein oder knüpften die Revolution der Welt auch an die Revolution der Geschlechter. Denn das ist natürlich sozusagen die wichtigste Folie, vor der Dada passiert, ist zum einen eben der Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Militarisierung steht zur Frage und damit natürlich auch Männlichkeit. Also für Arp, der eben nicht in den Krieg ziehen wollte als Elsässer, war wirklich auch die ganze Rolle des Mannes als Soldat, als Kämpfer, als Verteidiger der Nation. Das stand zur Frage für Raoul Hausmann eben, der die große Weltrevolution erhofft hat. Für den waren eben damit ganz neue Geschlechterbilder verbunden. Er resümiert auch über Homosexualität zum Beispiel. Also auch diese Geschlechterbeziehungen untereinander werden durchaus in Frage gestellt. Und umso bitterer ist es natürlich, dann zu sehen, dass die Frauen trotzdem rausgeschrieben werden aus der Geschichte. Dada lebt ganz viel aus dem Wiedererzählen nach dem Krieg, auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da beginnen die Männer eben aufzuschreiben. Es sind dann eben vorwiegend die Männer, die diese Dada-Texte, Dada-Geschichten, Dada-Erinnerungen aufschreiben. Wir sprechen in der Kunstgeschichte eben von der Narration. Und diese Narrative, die sind dann eben fast durchgängig männlich geprägt. Obwohl wir sehen, dass in allen Szenen Dadas Frauen teilweise sehr sichtbar, teilweise sicher im Hintergrund, aber tatsächlich, dass diese Szenen sehr paritätisch besetzt waren. Und das ist eigentlich was Besonderes, muss man wirklich sagen. Dada ist immerhin ja jetzt über 100 Jahre alt und gehört aus meiner Sicht wirklich zu den allerersten Kunstströmungen, in der Männer wie Frauen ziemlich gleichberechtigt dann eben doch gewirkt haben. Und das ist eigentlich etwas, was ich bis heute eigentlich schon revolutionär auch finde.
Sie haben schon den Tanz erwähnt von der Frau von Hans Arp. Aber was sind das denn für Werke, die wir in der Ausstellung zu sehen bekommen? Und gibt es vielleicht sogar etwas wie einen typisch weiblichen Dada-Stil der Künstlerinnen oder spezifisch weibliche Themen?
Das ist etwas, was uns natürlich ganz lange umgetrieben hat, auch dass Dada natürlich oft nur in Spuren erhalten ist. Wir sind sozusagen Dada Zürich eben 1916, parallel bildet sich ja in New York der Dadaismus aus. Wir sind in der Frühzeit der Fotografie, des Films und die Dokumente sind sehr rar. Auch die Aktionen auf der Straße wurden natürlich nicht wie heute eine Performance dokumentiert. Und das ist wirklich etwas Besonderes, auch für die Dada-Bewegung. Denken wir an die große Dada-Baroness Elsa von Freitag Loringhofen, die ja auch auf der Biennale einen ganz großen Auftritt hatte bei Cecilia Alemani als Cyborg und Protopunk und die wirklich mit ihrer unglaublichen Maskerade, mit ihrem Kopfschmuck, mit ihren Kostümen eine unglaubliche Präsenz einerseits hatte in der New Yorker Literaturwelt, auch auf den Straßen New Yorks. Und ich glaube, relativ viele Menschen haben das wahrgenommen. Und wer sie wahrgenommen hat, hat sie auch nicht vergessen, weil sie wirklich so eine ganz eindrückliche, provokative, skandalträchtige Figur auch war. Und ja, immer wieder auch von weiblicher Erotik ausgehend, also wirklich auch Themen bearbeitet hat, die für die damalige Zeit bestimmt ganz schön erschreckend gewirkt haben müssen. Und zugleich ist eben die Dada-Baroness einerseits natürlich überliefert über ihre Texte, über die, alles, was in Zeitschriften publiziert war, andererseits eben über 4, 5, 6, 7 Fotografien. Viel mehr ist es am Ende gar nicht. Und sozusagen in diese Spuren hineinzugehen und zu sehen, was ist denn da, ist da vielleicht noch mehr, das war die Aufgabe der Ausstellung und die Herausforderung auch der Ausstellung. Und ich finde, es ist uns eine unglaubliche Materialfülle eigentlich zustande gekommen. Wir hatten auch immer wieder Sorge, was finden wir denn noch, was ist denn da noch? Und dann war ich am Ende, ehrlich gesagt, doch erstaunt, dass gerade zum Beispiel auch, wenn man sich Dada Köln anschaut, dass da doch etliche Frauen dabei waren, wo wir dann eben doch noch Spuren finden konnten.
Sie haben die Spuren der Vergangenheit gefunden, aber auch zeitgenössische Arbeiten mit in die Ausstellung aufgenommen von Künstlerinnen, die heute sich an diesen klassischen Dada-Arbeiten orientieren?
Ja, zum einen ist eben Barbara Fisser mit in der Ausstellung, eine Dokumentarfilmerin, die spektakulärerweise tatsächlich Bewegtbilder von Elsa von Freitag Loringhofen in einem Archiv in den USA gefunden hat, aufgespürt hat, muss man sagen. Und die verarbeitet sie zu einem Film, in dem sie nochmal der Autorschaft um Marcel Duchamps berühmtes Urinal, das Ready-Made Fountain, nachgeht, das er ja 1917 eingereicht hat. Und es ist ja so ein bisschen eine rätselhafte und von ihm sicher bewusst verschleiert angelegte Geschichte. Wo er auch sein alter Ego, Rosella V, taucht in der Ausstellung auf und natürlich auch in diesem Film von Barbara Fisser, wo sie eben diesen Spuren nachgeht. Und Susan Phillips hat eine ganz wunderbare Soundinstallation in unserem spektakulären Aufzugsschacht installiert mit einer Soundkomposition von Hans Eisler, die also nochmal so Fragmentierung und eben auch die Entwurzelung des Individuums zum Thema hat. Und schließlich liest Dirk von Lotzow die vielen Dada-Texte und Manifeste, weil die wirklich auch, wenn sie gesprochen sind, nochmal eine ganz andere Präsenz im Ausstellungsraum haben.
Also gibt es eine Möglichkeit, auch für die Zukunft zu zeigen, die Frauen des Dadaismus, die sind wiederzuentdecken?
Auf jeden Fall. Und ich bin ganz sicher, dass da noch vieles oder manches vielleicht auch noch auftaucht. Weil es ist ja wirklich in der Kunstgeschichte manchmal so spektakulär, wie dann doch auf einem Dachboden noch etwas ist. Wir haben zum Beispiel von Martha Hegemann aus dem Familienbesitz noch wirklich etliches aufspüren können, wo sich vielleicht Museen früher auch nicht so interessiert haben, wo man das vielleicht eher so für, naja, für Archivmaterial hielt oder das gar nicht für ausstellungswürdig auch hielt. Und ich glaube, unser Blick heute ist wirklich ein anderer. Und ganz besonders freut mich zum Beispiel eine Collage von Lou Strauss-Ernst. Das war die erste Frau von Max Ernst und es ist wahrscheinlich die einzige Collage, die von ihr erhalten ist. Also es gibt wirklich so ganz besondere Fundstücke auch in der Ausstellung.
Julia Wallner, Direktorin des Artmuseums Bahnhof Roland-Eck, ganz herzlichen Dank.
Danke Ihnen.
Die Ausstellung Der, die, Dada, Unordnung der Geschlechter ist gestern eröffnet worden. Bis Januar kann man sich die Arbeiten der historischen und der zeitgenössischen Dadaistinnen in Remagen anschauen.